Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalgespräch. Heute sprechen wir über einen Moment, der ja in vielen IT-Projekten als großes Ziel gilt, nämlich den Go-Live. Aber ist danach wirklich alles erledigt? Gemeinsam mit Martin Markowski und Martina Brajkovic von Active schauen wir drauf, warum Go-Live erst der Anfang ist und wie Continuous Improvement und Adaption Monitoring über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Ich bin Mr. Love DI und wir legen gleich los. Ja, der Go-Live wird ja oft gefeiert in IT-Projekten, also ein Abschluss von einem Digitalisierungsprojekt. Aber warum könnte das eigentlich auch etwas gefährlich sein, Martin?
Weil es kein Abschluss ist.
Ja.
Das ist die kurze Antwort. Und die längere Antwort ist, ja, ein Go-Live ist natürlich schon ein wichtiger Meilenstein in einem Projekt. Und alle fiebern darauf hin. Und manchmal wird es dann auch ein bisschen stressig und ein bisschen hektisch. Und es ist natürlich auch etwas, wo man soll feiern soll. Machen wir ja auch so. In aller Regel gibt es ja da von uns oder bei uns super schön designte Torten, die ja unsere Tanja immer für uns macht. Mhm. Aber schlussendlich ist es absolut richtig, was du sagst. Es ist, es ist eben nicht das Ende, sondern es ist eigentlich der Anfang von einer nächsten Phase. Und nach dem Go-Live ist ja dann eigentlich der Moment, wo sich die Lösung dann wirklich auch einmal im Alltag muss bewähren. Ja. Trotz allem Testen, wo ja vorher stattfindet, Unit-Tests, User-Acceptance-Tests, System-Tests und was auch immer für Tests dann noch gemacht werden, der richtige, wahre Test ist der produktive Betrieb. Und dort zeigt sich dann auch immer wieder einmal, was vielleicht noch nicht hundertprozentig passt. Und darum ist es ganz wichtig, dass man eben nach dem Go-Live dann, wir nennen es in aller Regel Hypercare-Phase, plant, dass die Leute, die dann auch eine Lösung implementiert haben, eigentlich auch noch zur Stelle sind, dass sie können kurzfristig auch noch reagieren, falls es irgendjemand noch etwas braucht, sodass eigentlich die Anwender auch optimal betreut sind.
Ja, und auch jetzt, wie du sagst, es wird ja auch vieles bemerkt nach dem Go-Live. Wie ist da so der Anteil von Herausforderungen, die ihr habt? Wie stark kann man sich das vorstellen, was eigentlich nach dem Go-Live passiert, Martina?
Also vielleicht nochmal schnell zum auch noch auf die erste Frage Bezug nehmen oder so einen Go-Live zu feiern, ist einfach unglaublich wichtig. Auch wenn es nachher nochmal weitergeht oder erst richtig losgeht, ist es unwichtig auch für so ein Projektteam, das über Monate sich mit diesen Themen befasst, dass die auch mal einfach können auch stolz sein auf sich und auch ja, wirklich das feiern und abschliessen. Und die Hypercare-Phase, die ist notwendig und die ist wichtig und dort lernen wir nach jedem Projekt nochmal viel dazu. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass wenn ein Projekt super geführt wird, mit all diesen Increments, die wir schon erwähnt haben in den letzten Folgen und auch mit Testphasen und Retesting und all diesen Geschichten gemacht wird, dann erfolgt in der Hypercare-Phase, also man muss sich nicht vorstellen, dass dann dort das System plötzlich zusammenbricht, kaum ist es Go-Live.
Das ist ja auch getestet.
Genau, also es ist sicher nicht so, dass man muss sagen, jetzt sind wir live gegangen. Zum Glück haben wir unsere Hypercare-Phase, weil es stellt sich heraus, dass irgendwie da alles zusammenbricht. Komm, sind wir live. Das ist es nicht. Nichtsdestotrotz ist die reale Welt um so eine Softwarelösung der ultimative Härtetest. Und dort poppen immer wieder Sachen auf, an die man vielleicht beim Testing nicht gedacht hat. Szenarien, die man ja einfach übersehen hat, vielleicht nicht im gleichen Ausmaß berücksichtigt hat oder vielleicht auch gar nicht hätte können antizipieren. Das ist ja dann auch noch vielfach der Faktor. Und dann muss man reagieren und dann ist es wichtig, wie der Martin gesagt hat, dass dort dann auch die Leute vor Ort sind, die eben das Projekt ursprünglich auch implementiert haben, weil die das Know-how haben und die wissen, wo man muss schrauben.
Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist aber auch noch, das ist nicht nur ein Technikthema, es ist auch ein menschliches Thema.
Ja,
die Anwender, die dann plötzlich von einem Tag auf den anderen eine neue Lösung müssen bedienen. Natürlich sind die geschult worden vorher und die sind im Testing involviert, idealerweise. Das heisst, die haben die neue Lösung schon mal gesehen und dürfen anlangen. Aber man muss einfach berücksichtigen, meistens haben die bis zum Tag zuvor, also vor dem Go-Live, haben die eigentlich immer noch in der alten Lösung geschafft und plötzlich von einem Tag auf den anderen gibt es eine Umstellung. Das ist nicht immer ganz so ein harter Cut. Manchmal gibt es da auch noch ein bisschen Parallelbetrieb oder ähnliche Szenarien. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach auch sehen, die Leute die kommen aus einer alten Welt jetzt plötzlich in eine neue Welt. Ja. Und das heisst, die müssen sich dort auch erstmal einleben. Die haben unter Umständen den Druck, oder? Den zeitlichen Druck vom täglichen Geschäft. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Mhm. Die haben viele verschiedene Faktoren, die auf die einprasseln. Und,
ja, auf jeden Fall.
Und es kann sich einfach auch nicht jeder alles merken. Ja. Ja, zumindest nicht vom ersten Tag weg, oder? Das muss sich erst ein bisschen einspielen. Und ich glaube, dort ist es auch ganz ein wichtiger Aspekt von der Hypercare-Phase, dass einfach auch die Leute, die die Lösung implementiert haben, die sie wirklich auswendig kennen, dann vielleicht einfach auch zur Seite stehen und sie ein bisschen coachen und vielleicht nochmal sagen, hey, jetzt müsstest du da und das machen und so weiter. Und dann kommt das gut. Und weil aus meiner Sicht ist es auch extrem wichtig, dass gerade in dieser frühen Phase dann positive Erlebnisse stattfinden. Oder dass die Leute merken, hey, das funktioniert, das nimmt man Arbeit ab, das geht schneller. Oder es ist anders. Das ist ja auch immer noch so ein Punkt. Vielleicht kommen wir dann später noch darauf zurück, weil viele Leute ja auch dann immer vergleichen, ja, aber früher haben wir es doch so und so gemacht. Warum ist es denn jetzt so? Das ist komisch, das ist anders, fühlt sich anders an.
Es ist nicht nur komisch. Ich meine, was wir auch erleben, ist, dass dann die User auf die neue Lösung kommen und dann sagen, das ist falsch. Ihr habt das komplett falsch implementiert. Das funktioniert gar nicht so. Weißt du, früher habe ich da am T klicken und dann ist es gerade weitergegangen und jetzt muss ich da dieses und jenes. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass die Leute, die das neu implementiert haben, die werden einem auch können erklären, wieso es jetzt vielleicht anders ist, was für Vorteile das bringt. Und je näher man natürlich während dem Projekt schon mit den End-User zusammenarbeitet, desto besser kann man das auch antizipieren. Im besten Fall sagt man schon in den Schulungen, wir verstehen oder wir wissen, dass ihr das vorher gemacht habt. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt erscheinen oder vielleicht noch ein bisschen seltsam, aber die Gründe sind die und die und darum machen wir das so und so. Und das ist eigentlich, also das ist etwas, was wir, glaube ich, in jedem Projekt in so einer Hypercare-Phase haben, so dass, hey, nein, das ist ja falsch, das ist ein Bug. Und dann musst du sagen, das ist kein Bug.
Hoffentlich eher selten, weil wenn das sich dann wirklich zu einem grossen Problem herausstellt, dann haben wir definitiv in der Projektphase etwas nicht gut gemacht, weil genau diese Szenerie sollte idealerweise gar nicht passieren, weil, sag ich jetzt mal, im agilen Umfeld tun wir ja die zukünftigen User eigentlich auch immer ins Unit-Testing integrieren. Also das heisst, wenn einzelne Increments erarbeitet werden, dass eigentlich die Leute von relativ früh dort involviert sind. Häufig sogar auch schon bevor überhaupt die ersten Ziele Code geschrieben wird, oder in einer Konzeptionierungssession oder Workshop, dass man dort wirklich auch noch einmal abholen, was ihre Bedürfnisse sind. Und dann bis über eben User Acceptance Tests und Schulung und so weiter. Also ich sage, dass es so krass kommt und dass jemand sagt, hey, das haben wir komplett falsch gemacht, das erleben wir eher selten. Es gibt natürlich schon Leute, die dann, oder einfach Situationen, wo es dann plötzlich in ihrem Kopf halt einfach noch ein altes Denkmuster haben und sich dann in dem Moment vielleicht gar nicht mehr so recht erinnern. Was ist jetzt eben in der neuen Lösung und wie würde jetzt das dort funktionieren?
Weißt, die sind ja auch alle an der Schulung dabei gewesen. Also das ist ja, die Schulungen passieren vor dem Go-Live. Also die Personen haben das mindestens einmal gesehen, nämlich an diesen Schulungen. Und trotzdem passiert es dann halt gleich. Und ich glaube, das ist einfach die Realität. Oder es ist jetzt nicht so, dass dann hunderte End-User kommen und das sagen. Aber es kommt gleich vor, dass dann vielleicht jemand mal so sagt, hey, das ist ein Bug. Einfach, weil er es vielleicht aus der Schulung nicht mehr weiss oder auch, weil es jetzt einfach so ein bisschen der Realitätstest besteht. Und das ist einfach nochmal ein anderes Szenario, wo für die Leute erst wenn es dort funktioniert, ist es dann so wirklich ganz akzeptiert.
Wie erscheint eigentlich das Feedback jetzt mit zum Beispiel einer Aussage oder auch der Tatsache, wenn zum Beispiel auch das System generell vielleicht auch ganz still einfach nicht genutzt wird? Das ist ja auch ein Thema. Wie geht ihr so in Projekten damit um, mit diesen Reaktionen?
Ja, also dass es nicht genutzt wird, dort müssen wir erstmal auch sehe, dass es nicht genutzt wird. Also so das Thema Adoption zum Beispiel oder von einer neuen Lösung, das ist natürlich etwas, wo man ein Stück weit auch kann messen kann. Es gibt verschiedene Verfahren, wie man das kann machen oder mit Usage Analytics. Viele Lösungen bieten dort auch entsprechende Funktionalität. Also einfach ein ganz einfaches Beispiel, oder man hat jetzt keine Ahnung, so eine neue Knowledge-Base-Lösung und du hast jetzt halt die Möglichkeit zu sehen, okay, die Artikel, wie häufig werden die aufgerufen, werden die graded mit einer bestimmten oder mit Anzahl Sternle oder irgendwie mit war hilfreich oder so etwas oder hat mir geholfen und ich habe wegen dem kein Incident müssen erstellen und. Also das sind so technische Möglichkeiten, um so die Nutzung können zu sehen. Man kann auch das Umgekehrte machen oder man kann dann auch schauen, was wird gar nicht verwendet.
Oder vielleicht obsolet.
Genau. Sinne. Oder ein interessanter Indikator ist auch immer, wenn du beispielsweise halt jetzt irgendeinen Datensatz musst erfassen, wird wirklich nur das absolute Minimum an Daten erfasst, also nur die Pflichtfelder, oder wird eigentlich die Gesamtheit von der Möglichkeiten, die einem zur Verfügung gestellt werden, genutzt? Das ist auch ein interessanter Indikator, um zu sehen, ob das jetzt wirklich aufgenommen wird und so weiter. Und natürlich auch Datenqualität schlussendlich. Wobei, das lässt sich nicht immer so unmittelbar messen, aber es ist ein anderes Beispiel, oder wenn jemand halt in einem Pflichtfeld nur so 1, 2, 3, X, Y, Z oder was auch immer reinschreibt, einfach damit irgendetwas drin steht, das ist sicherlich auch ein Indikator dafür, dass du jetzt die Bereitschaft für die Annahme von dieser neuen Lösung noch nicht vollumfänglich vorhanden ist.
Und eben eigentlich als Lösung für das Problem oder für die Herausforderung ist eben genau das, dass man die Leute frühestmöglich involviert, dass man sie mitnimmt auf die Reise, dass sie ein realer Bestandteil sind vom Projekt, also nicht nur so einfach dahin gesagt, sondern wirklich auch mitmachen in der Gestaltung von dieser Digitalisierung. Und dann läuft man eigentlich nicht in das hinein. Also wieso sollte jemand in seinem Werkzeug, das er täglich braucht und verwendet und wo ihm hilft, schlechte Daten absichtlich reinschreiben, wenn er verstanden hat, was das Tool macht? Oder also, wenn die Leute verstehen, für was die Lösung ist und was sie ihnen bringt, dann sind sie on board. Und das ist einfach dort entscheidend. Oder? Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir jetzt eben gerade explizit durch den Ansatz, dass wir die Enduserinnen und Enduser so früh wie möglich involvieren, nicht machen oder nicht erleben.
Ja, und genau auch bei diesem Beispiel mit der Datenqualität, das ist ja auch ein perfekter Anknüpfungspunkt, zu sagen, hey, das haben wir beobachtet und was ist das jetzt ein Teil des neuen Prozesses oder ist es etwas, was wir einfach auch kontinuierlich weiterhin an dem Prozess verbessern müssen oder anpassen müssen?
Absolut. Also es ist ganz wichtig, dass man eben die Verhalten beobachtet. Also es gibt dort noch ganz viel mehr. Also wir könnten dort noch verschiedene andere Sachen aufzählen. Also ich würde mal sagen, so ein Klassiker ist so das Parallel-Excel-Sheet, wo dann trotzdem halt noch irgendwie existiert.
Ja.
Das ist so eine Geschichte. Wo ich persönlich immer ganz nervös werde, ist, wenn ich zum Beispiel nach einem Go-Live plötzlich einfach nichts höre.
Das
also keine Fragen oder keine Incidents oder Fehlermeldungen, dann denke ich, okay, irgendetwas kann nicht richtig laufen. sagen wir mal so, eben die, früher hat man immer gesagt, im Raucherecke, da werden die wichtigen Gespräche geführt. Heute ist es halt, weil nicht mehr so viel rauchen, der Kaffee-Ecke.
Genau.
Also findet dort irgendwie so eine Bashing statt bezüglich der neuen Lösung oder ist es eher eine positive oder konstruktive Diskussion, die da passiert? Das sind so Themen und eben ganz schlimm wird es dann auch, wenn sich gegenseitig irgendwelche Trickchen austauscht werden, wie man jetzt die Lösung kann überlisten oder so. Das sind alles auch so Sachen. Das sind mögliche Muster oder ja, Verhaltensmuster, die vielleicht dann mit der Zeit irgendwie erkennbar werden oder hoffentlich auch nicht, also idealerweise natürlich nicht. Aber ich denke, das sind so die Geschichten, wo man muss ein bisschen die Augen offen haben. Nicht nur jetzt zum Beispiel der Implementierer von der Lösung, sondern aber auch eben der Owner von so einer Applikation. Oder ich denke, das ist dann auch in ihrem Interesse, dass sichergestellt wird, dass das eine erfolgreiche Integration in den täglichen Ablauf ist.
Genau diese Muster und diese Verhalten sind ja auch irgendwie so ein Teil des Prozesses, wie jetzt diese User-Gruppe eigentlich darauf reagiert. Und man könnte auf jeden Fall sagen, dass diese Verhalten ja eigentlich auch Ursachen haben. Also es ist ja zum Beispiel das Beispiel, was du meintest mit parallelen Excel-Sheet, es ist ja vielleicht irgendwie das Gefühl von einer Unsicherheit, dass man sich...
Ja, also entweder ist es wirklich das Gefühl von Unsicherheit und dann sind wir im ganzen Thema Change und Begleiten von einem Change. Und andererseits kann es natürlich schon sein, dass dann sich vielleicht auch herausstellt, hey, da hat man irgendwie irgendein Bedürfnis ist nicht aufgekommen oder ist während der Projektumsetzung nicht geäussert worden oder man hat das Gefühl gehabt, das ist nicht so wichtig und merkt aber nach dem Go-Live, hey, da hätten wir eine Funktionalität, die wir auch noch reinnehmen oder müssten reinnehmen, um dann das Excel vielleicht ganz ablösen.
Ja.
Also das sind so Sachen, die absolut auch passieren können. Im besten Fall natürlich nicht, eben wenn man sich früh genug abstimmt. Es kann aber auch sein, dass man einmal ein erstes Digitalisierungspaket schnürt und das mal umsetzt und dann passiert der Go-Live und dann eigentlich aus diesen Erfahrungen nach dem Go-Live lohnt sich dann schon wieder neue Bedürfnisse oder zumindest neue Prioritäten von bekannten Bedürfnissen erkennen und die führen dann dazu, dass man dann vielleicht einen nächsten Schritt macht eben in dieser digitalen Transformation.
Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut erwähnt, Martina, auch im Zuge der Organisation von dieser kontinuierlichen Verbesserung nach dem Go-Live. Wie geht man das als Projektteam jetzt an, wenn man diese Punkte beobachtet hat und sie jetzt auch gemeinsam eigentlich verbessern möchte?
Wichtig an der Stelle, ich glaube, dass man mal unabhängig von der Hypercare-Phase, die wir schon angesprochen haben, eigentlich auch über wiederum die Phase hinweg einen Plan hat. Dort gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder man sagt, hey, das ist ein Stufe 1 oder eine Phase 1 oder wie auch immer man es benennt, dann von dieser neuen Lösung. Und man ist sich von Anfang an bewusst, es wird eine zweite Phase geben, wo dann auch wiederum in einem Projektmodus, also zum Beispiel eben agil, mit Scrum, mit Sprints etc., umgesetzt wird und dann kann man natürlich Erkenntnisse dort einfließen und im Rahmen von dortigen Iterationen entsprechend verbessern. Ich glaube, schlussendlich das Wichtige ist, dass man halt so im Kopf eben die kontinuierliche Verbesserung verankert hat. Ob man das jetzt eben in einer Phase 2 mit einem Projektmodus macht oder ob man vielleicht eher auf, Lean oder Kanban umstellt und sagt, okay, wir tun einfach die Sachen, die aufpoppen, die nehmen wir auf und tun die abarbeiten, tun die verbessern, so wie es halt daherkommt und schaut so, dass sich das System kontinuierlich verbessert, dann funktioniert das in aller Regel sehr gut. Das Problem an dieser Stelle ist, dass an vielen Orten das nicht im Budget irgendwie berücksichtigt worden ist, oder? Also manchmal ist es sogar so, dass nicht einmal so eine Hypercare-Phase im Budget berücksichtigt ist. Und dann fängt natürlich die Problematik schon dort an. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man das im Auge behaltet. Ich denke, als gewissenhafter Projektleiter sollte man das entsprechend berücksichtigen, dass das einfach Teil vom Projekt ist, oder? Mhm. Genau wie Konzeptionierung und, mhm. und was auch immer sonst noch dazugehört. Weil sonst bekommt man dann etwas und ist plötzlich irgendwie wie gefesselt und kann sich eigentlich nicht mehr weiterentwickeln. Und das wäre schade an dieser Stelle, weil in aller Regel ist ja dort schon so viel Energie
ja,
und so viel Ressourcen drin hineingeflossen, ja. dass es eigentlich dumm wäre, ja. wenn man das jetzt so will sagen, ja. Eigentlich an dieser Stelle dann stolz bleiben.
Und zum Glück geht es eben auch noch ohne, also natürlich, wenn man sich als Unternehmen dazu entscheidet, eben so eine Phase 2 zum Beispiel anzugehen und das in Form von einem Projekt macht, wo dann all die Phasen, die man am ersten Mal schon gemacht hat, nochmal durchläuft, dann ist das super. Und wenn man aber sagt, hey, wir wissen gerade noch nicht, ob wir eine zweite Phase machen oder nicht, dann ist es einfach wichtig, dass man den Implementierungspartner auch nach dem Go-Live und auch nach dieser Hypercare-Phase nach bei sich behaltet. Alles Digitale verändert sich, so auch Software. Und das ist einfach so, dass man zwischendrin vielleicht Anpassungen an Sachen muss machen, weil sich entweder im Prozess etwas ändert im Unternehmen oder an den digitalen Strukturen selber verändert sich etwas, wo man dann wieder Anpassungen muss machen etc. Und für das ist es eben wichtig, dass man auch den betrieblichen Schritt nicht vergisst. Also für all die nicht gerade eben mit einem nächsten und dritten und vierten Projekt weitermachen wollen, ist nichtsdestotrotz wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, okay, Go-Life ist gewesen, Hypercare ist gewesen und jetzt sind wir da fertig und wir müssen das Zeug nie mehr anlangen. Das wird nicht die Realität sein.
Also du hast einen ganz wichtigen Punkt hier angesprochen, eben mit Betrieb zum einen. Ich meine, Betrieb ist ja einfach mal sicherstellen, dass die Lösung weiter funktioniert, mhm. oder so keep the lights on. Aber ich würde dringend empfehlen, eben, dass für diese Phase einfach auch so eine, sagen wir mal, ein minimal Budget definiert wird für kleine Erweiterungen. Weil es zeigt sich immer, dass es notwendig ist. Das ja, sind manchmal Kleinigkeiten. Also wir haben ja vorne das Beispiel gehabt mit dieser zweifelhaften Datenqualität. Mhm. Häufig passiert das, weil vielleicht eben irgendein Feld ist ein Pflichtfeld und man muss halt irgendetwas reingeben. Vielleicht hilft es denen ja auch an der einen oder anderen Stelle, wenn überall immer das Gleiche eingegeben werden muss, dass man halt irgendwie wie so Default-Wert halt schon vordefiniert, damit mhm. der User das nicht unbedingt muss selber machen. Man kann die Prozessführung verbessern, man kann mehr Hilfestellung geben mit, sag jetzt mal, Hints und Info-Messages, damit die Leute auch wissen, welche Information wo angehört, warum dass die Information wichtig ist. Ich glaube, vielmals passiert ja auch so etwas, weil die Leute sich einfach nicht bewusst sind, wo im weiteren Verlauf vom Prozess die Information dann wiederum relevant wird. Mhm. Und du hast genau ja vorhin das, schon so ja, etwas die, angesprochen, die, gehabt, oder? Wenn ja. der Wert von dieser Information mhm. nicht greifbar ist für die Leute, dann nur können, ist sicherlich sag mal, die Genauigkeit oder die Bereitschaft, das eben gewissenhaft einzugehen, nicht gleich, als wenn man weiss, okay, da kommt dann zwei Schritte später die Information in konsolidierter Form bei, sag jetzt mal, bei meinem Vorgesetzten an, weil dann die Auswertungen daraus generiert werden.
Und für all diese Erkenntnisse muss halt die Lösung leben, oder? Sie muss einfach einmal ein Zeit lang genutzt werden, sie muss ein bisschen leben, es muss sich auch ein bisschen von allein herauskristallisieren, eben wo können wir vielleicht noch mehr hinzugeben, wo können wir mehr Hilfestellung geben. Welche Datenfelder braucht man vielleicht gar nicht, weil wir jetzt in einem Dashboard zusätzliche Informationen haben und das haben wir vielleicht vorher gar nicht so fest antizipiert. Also können wir dort nochmal etwas optimieren. Eben, das kann man nicht alles voraussehen und in den meisten Fällen wollen wir das nicht, weil wir wollen ja agil bleiben und nicht alles im Voraus schon in einem riesigen Konzept niederschreiben, zumindest wir nicht in unseren Rollen. Wenn andere das machen, ist das auch super. Aber so wie wir es kennen, schätzen wir die Flexibilität und das ist sicher etwas, wo einfach muss gegeben sein, oder? Dass die Lösungen müssen leben, die müssen im realen Leben, in diesen realen Use Cases, bei diesen Menschen, die an diesen Bildschirmen sitzen, auch einfach dürfen ein bisschen reifen.
Zu dem Leben gehört aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen, nämlich die Anwender, die müssen eine Möglichkeit haben, dass sie Feedback können liefern an irgendjemanden, der auch etwas mit dem macht.
Total.
Also ein Application Owner innerhalb von der Organisation, wo verantwortlich ist, oder ein Process Owner, die müssen irgendwie durch einen Feedback Loop erreichbar sein. Weil viele Benutzer von digitalen Lösungen, die sind ja absolut bereit und willig, entsprechend Feedback zu liefern. Viele, oder ich habe schon häufig erlebt, dass Leute sich anboten und sagen, hey, ich mache Beta-Tests, wenn ihr das möchtet. Oder keine Ahnung, ich helfe euch, das Ganze weiterzuentwickeln. Und so eine Bereitschaft muss man zum einen natürlich annehmen und zum anderen aber auch ermöglichen, indem dass man irgendeine Form von Kommunikationskanal dort etablieren. Und dann ganz wichtig auch die nötige Transparenz schaffen, damit die auch verstehen, hey, das, was ich dort reingebe in der Feedback Loop, mit dem passiert etwas. Also idealerweise irgendeine Form von, hey, keine Ahnung, so einen, ich nenne es jetzt einfach mal Feature Request und ich sehe dann aber auch noch, wie der Lifecycle von diesem Feature Request aussieht.
Man sieht
und
den Status und so weiter.
Ganz genau. Ja. Ich meine, auch dort muss man vorsichtig sein. Es darf nicht Erwartungshaltung entstehen, dass egal welcher Request ich dort reingebe, dass das dann auch umgesetzt wird. Aber ich glaube, wenn die Anwender und die vor allen Dingen, die eben entsprechend engagiert sind, wenn die sehen, hey, da passiert etwas mit den Informationen, die ich zurückfeide, es ist absehbar, wenn vielleicht einmal an dem etwas gemacht wird und geschafft wird. Man kann vielleicht auch mit entsprechender Begründung bestimmte Umpriorisierung erreichen etc. Denen noch sind die Leute, die sind engaged, also die sind dabei, oder? Die merken, hey, da geht etwas.
Ja, sie sind dann auch eben einfach beteiligt und fühlen sich natürlich auch wertgeschätzt in dem Sinne, was sie von sich geben und was sie für eben Feedback haben für den Prozess.
Und es wird dann auch zu ihrer Lösung. Eine Problematik am Anfang, gerade so beim Go-Live und eben wenn Leute vielleicht jetzt dann auch doch nicht ganz so stark involviert gewesen sind in der Implementierungsphase, haben vielleicht auch manchmal so das Gefühl, das ist nicht meine Lösung oder unsere Lösung, weil es ist nicht wirklich so, wie ich mir das würde vorstellen. Und das ist ja häufig der Grund für die Schattenlösungen, die nebenan passieren. Aber wenn eben dann im Nachhinein eben das dann noch weiter kann leben und eben durch den Input von den Benutzern sich verbessert, dann wird es eben dann doch wieder zu ihrer Lösung und dann ist eben die Nutzungsrate eine ganz andere.
Also das Fan-Level, wo man End-User, der Feedback gibt und das dann umgesetzt überkommt, ist ja riesig. Ja. Also so gönnt man auch die Leute wirklich ganz ehrlich und authentisch für die Lösungen, die man implementiert. Und darum, also du sagst es absolut richtig, Martin, es ist unglaublich wichtig, dass man dort einen Kommunikationsloop hat, der aber auch wiederum gelebt wird oder und nicht einfach nur da steht.
Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank euch beiden für diese spannenden Einblicke. Und wir kommen auch jetzt schon zum Abschluss zu der Episode. Und man hat sehr stark gemerkt, dass das Go Live definitiv nicht der Abschluss eines IT-Projekts ist, aber definitiv der Startpunkt für eben einfach der kontinuierlichen Verbesserung eines Systems oder eines IT-Projekts. Ja, vielen, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder eben Ideen auch für kommende Folgen habt, schreibt uns gerne an podcast@arctive.ch. In dem Sinne, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss miteinander.
Bis zum nächsten Mal.